hört doch mal auf, ewig, ewig unsere Nachbarn dermassen in die Pfanne hauen. Alle wollen die Bürokratie abschaffen und niemandem gelingt es. Genau. Das finde ich eigentlich das Interessante daran. Aber das ganze Verantwortungsgefühl, oder, das wird einem weggenommen durch diese wahnsinnige Normendichte. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass Sie mir am Anfang von diesem Podcast jetzt Fragen über die EU stellen, keine Ahnung. Aber da ich doch immer ein bisschen daran denke, habe ich dann gleich gewusst, was sagen.
Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Podcast «Gesprächskultur». Hier könnt ihr Gespräche beiwohnen mit Menschen, die in unserer Gesellschaft als glaubwürdig gelten, die unabhängig sind, die eine Haltung vertreten und zu der Meinungsbildung beitragen. Herzlich willkommen. Heute ist mein Gast Moritz Leuenberger wieder, und zwar auch wieder im Rosenhof bei der ehemalige Villa Sumatra bzw. Villa Marci in Zürich. Ein heisses Thema, wo wir darüber abstimmen, ist demnächst, jetzt, wo wir aufzeichnen, ist kurz vor der Abstimmung von der 10 Millionen Schweiz. Moritz Leuenberger, es geht um Begrenzung von der Zuwanderung und wie die Gegner sagen, auch mit letzter Konsequenz, dass der bilaterale Weg mit der EU gefährdet ist. Die Zustimmungsrate zu dieser Initiative ist relativ hoch. Macht Ihnen das als ehemaliger Bundesrat Sorgen? Macht Ihnen das Angst? Oder ist, gerade weil Sie ja nicht mehr so im politischen Geschäft sind, sehen Sie dieser Abstimmung gelassen entgegen?
Nein, es ist schon eine entscheidende Abstimmung. Im Detail glaube ich nicht unbedingt, dass all das passiert, was jetzt prophezeit wird. Aber
also wegen dem bilateralen Weg, meinen Sie?
Ja, es ist immerhin, also in der Initiative ist ja vorzeichnet, dass wenn einmal die Grenze von 10 Millionen überschritten würde, dass dann ein bilaterales Abkommen müsse aufgekündigt werden. Und wir wissen alle, wenn man das tatsächlich macht, dann sind alle anderen damit auch aufgehoben. Also von daher ist ein klarer Weg vorzeichnet. Es glauben aber die Leute nicht so ganz daran, dass denn das passiert. Und das kann ich mir auch vorstellen. Ich mache jetzt vielleicht, ist das politisch wieder einmal unkorrekt, wenn ich sage, ich habe die Alpeninitiativen erlebt, dort ist es um Lastwagen gegangen. Dann hat man, ist immerhin auch in einer Volksinitiative angenommen worden, dass die Anzahl Lastwagen, die die Schweiz transitiert, soll beschränkt werden. Aber es ist nie passiert, weil man es einfach nicht hat können machen. Und so stelle ich mir eben auch vor, es kann durchaus geschehen, dass dann später, wenn es mal darum ging, die Initiative tatsächlich umzusetzen, dass man es einfach nicht kann, weil man international gebunden ist. Und der gleiche Gedanke haben, glaube ich, viele Leute, die jetzt sympathisieren, sagen, ja, so schlimm wird es nicht kommen. Mach jetzt mal ein Zeichen, weil es hat man zu viele Leute im Tram, es hat man zu viele Leute im Zug, es hat man zu viele Leute auf der Straße, dichter Stress und so weiter. Und das ist ein bisschen, ich finde, auch das Zeichen muss man eben nicht setzen, weil man tut dann doch einen gefährlichen Weg einschlägt.
Also man tut das Zeichen setzen, ohne wirklich abzuschätzen, was die Folgen effektiv könnten.
Ich halte ohnehin nicht viel von einer Politik, die sagt, wir müssen jetzt einfach mal ein Zeichen setzen, auch wenn es dann gar nichts nützt. Also ich habe da eine Wut im Bauch und ich will das jetzt einmal zeigen und die sollen einmal wissen. Damit kann man Zeugen entfachen, wo man dann eben nicht mehr kann kontrollieren. Und die nächste Abstimmung nach der Begrenzungsinitiative wird ja dann das Ja oder Nein zu den bilateralen Verträgen sein. Und Leute, die jetzt meinen, ja, jetzt müssen wir mal vorspuren, damit dann die Ja nicht angenommen werden. Ich finde, es entspricht nicht dem, was wir unter der direkten Demokratie vorstellen. Es gibt Länder, wo Referenden dann eigentlich als Konsequenz haben, dass man für oder gegen die Regierung stimmt. Weil man nämlich gar keine anderen Möglichkeiten hat, für oder gegen die Regierung zu stimmen. Wir in der direkten Demokratie haben ja x-mal können wir an die Urne und können Notbremse ziehen, wenn wir sei es jetzt gegen eine Schulreform oder ein Bauvorhaben, ist ja gleich. Wir können überall können wir dort mitbestimmen. Das ist das Wesen von der direkten Demokratie und die lässt dann eigentlich nicht die Möglichkeit, Dampf rauszulassen, wenn man eine Wut im Bauch hat gegen die Regierung. Man kann ja die Regierung sonst an jedem einzelnen Entscheid kann man sie kontrollieren, ein Referendum ergreifen und dann nachher darüber abstimmen.
Also sprich, wir haben es gar nicht nötig, ein Zeichen zu setzen.
Direkte Demokratie bestimmt unser Land im Wesentlichen absolut mit. Nicht in jeder Einzelheit, aber alles Wesentliche, sogar eben, wenn wir mehr AHV wollen, dann haben wir eine 13. AHV-Revision beschlossen. Also überall, während in Frankreich oder Rentenreform, wer jetzt da dagegen ist, der stimmt, ja, geht dann auf die Straße oder lässt seine Wut ab gegen den Macron. Mhm. Das haben wir alles gar nicht nötig, weil wir im Detail ja können mitbestimmen.
Ja. Bleiben wir noch kurz bei der EU, bei den Verträgen. Es gibt eben die das Zeichen setzen im Sinne von, die EU ist uns sowieso ein grosses Bürokratiemonster, macht sowieso, was es will und befiehlt uns quasi, was wir nachher automatisiert müssen übernehmen. Ursprünglich ist ja die EU, das wissen viele nicht, ein Friedensprojekt gewesen. Es ist um den Erhalt und die Sicherung der Lebensmittel gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben ja die EU erlebt in einer Zeit, wo sie sehr stark gewachsen ist. Es sind neue Länder aus dem Osten dazugekommen, die baltischen Staaten wie Litauen, Estland, nachher Visegrad-Gruppe sogenannte mit Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen, nachher noch Bulgarien und Rumänien. Also die EU verwaltet quasi 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger in 27 Mitgliedstaaten mit insgesamt 24 Amtssprachen, 3 politische Hauptsitze, nämlich Brüssel, wo die EU-Kommission tagt, die Regierung sozusagen, Straßburg, wo das Parlament tagt und in Luxemburg, wo Gericht und Zentralbank daheim sind. Das muss ja gezwungenermaßen ein Bürokratiemonster sein, um das alles zu verwalten. Was sagen Sie?
Also das ist jetzt ein absoluter Kurzschluss. Warum soll jetzt das müssen ein Bürokratiemonster sein, weil sie so gross ist? Und ich würde nicht so schnell über den ursprünglichen Zweck, dass die EU ein Friedensprojekt ist, hinweggehen. Immerhin ist ihr das gelungen, dass in Europa kein Krieg ist. Der letzte Krieg war ein heftiger gewesen. Und das Bedauern war der Balkankrieg. Er war aber eben außerhalb der EU gewesen. Und die EU hat Einfluss genommen, dass er dann auch tatsächlich hat können bewältigt werden. Also nicht nur mit Erfolg, oder? Das ist, die USA haben dort auch eine wichtige Rolle gespielt. Aber Deutschland und Frankreich waren Erzfind und es kann kein Rede davon sein, dass so etwas wieder würde aufflammen. Und das ist auch ein Ergebnis von der EU. Und das darf man nicht einfach übergehen und kleinreden und dann sagen, ja, dafür müssen die Gurken bestimmte Vorschriften entsprechen.
Gurkennorm, die berühmte.
Also, ja, die Gurkennorm, oder, die ist von den Produzenten, die haben das wollen, damit sie untereinander besser können. Das waren nicht Beamte, die gesagt haben, so, jetzt tun wir mal die Gurken normieren, sondern es sind die Bauern selber, die das haben wollen. Und
es ist um Lebensmittelhandel,
natürlich, damit man über Grenzen das kann festlegen. Man muss das auch so sehen. Oder? Und wie immer bei der Bürokratie, es sind immer Interessengruppen, die eigentlich verlangen. Es sind nicht Beamte, die von oben ab befehlen, so, wir erfinden jetzt ein paar schikanöse Normen.
Mhm. Also Sie würden sagen, würden das in Abrede stellen, die EU ist
ja,
es ist
eben alles man müsste jetzt das im Detail angehen. Ich bin durchaus bereit, das zu machen. Aber erstens einmal, soweit es um den Bürokratievorwurf geht, muss man ihn immer in Verbindung setzen zu unserer Schweiz. Und wir müssen jetzt nicht so tun, als ob bei uns die Bürokratie nicht auch, und zwar in viel stärkerem Mass, würde wachsen
das
und uns einengen. Oder? Mhm. Das ist das eine. Wenn ich über die EU irgendjemand rede, und zum Beispiel von den Erfahrungen, die ich mit ihr gemacht habe, die ich im Bundesrat gesehen habe, dann muss ich einfach sagen, es ist niemand so zuverlässig uns gegenüber wie die Europäische Union. Haltet sich an die gegenseitigen Vereinbarungen, lässt auf uns, nimmt Rücksicht auf unsere Staatsform, bewundert unsere Staatsform. Ich habe als Bundesrat an allen diesen Bereichen, wo ich Umwelt, Verkehr, Energie, Kommunikation weniger, weil das ist nicht auf nationaler Ebene geregelt, in aller Regel in der EU. Aber in diesem Bereich bin ich an allen Ministerräten gewesen. Und ich bin aufgenommen worden und behandelt worden, wie wenn ich Mitglied wäre. Ich konnte Anträge und Ideen einbringen, die übernommen worden sind. Das ist insbesondere im Verkehrsrecht ist das der Fall gewesen. Also das ist ein Verhältnis von Vertrauen gewesen. Wenn ich das schildere, vielleicht jetzt nicht so engagiert wie da, weil da ist man ein Podcast, der dann auch wieder aufhört, also muss man alles noch schnell reinbringen. Wenn ich an einer Versammlung bin, kann ich es ein bisschen ausführlicher sagen. Dann ist die Reaktion, ja, sie sind ja für die EU. Ja, aber also, wer hat uns jetzt aufs richtig in die Pfanne gehauen und unsere Abmachungen verraten? Das war die USA mit den Zöllen, die plötzlich eingeführt worden sind. Plötzlich gilt alles nicht mehr, was man vorher vereinbart hat. Und wenn ich sehe, dass in der ganzen Welt alle kleineren Länder ja, müssen sich zusammentun, wie auch immer, seien das Verträge, seien es einzelne Verträge, seien es sogar ganze Bundesstaaten, die neu entstehen, oder mindestens eben Staatenbünde, dann nachher, mit wem könnten wir uns dann zusammentun? Mit zusammentun jetzt nicht, oder? Da höre ich schon wieder in einer Versammlung, sagen, was heisst zusammentun, müssen wir in die EU? Nein, wir müssen natürlich nicht in die EU, aber wir müssen ein geordnetes Verhältnis haben miteinander und der Hass, der da zum Teil aufgebaut wird gegen die Europäische Union, es ist mir absolut schleierhaft. Schon heute ist es so, dass der Bundesrat bei Fragen von Tech-Giganten, jetzt weiss ich gar nicht, ob wir das schon im letzten Podcast geheißen haben, wenn es heisst, ja, was machen wir jetzt gegen die Möglichkeiten, die sozialen Medien, die Tech-Giganten aus Kalifornien zum Teil haben, dann sagt der Bundesrat ausdrücklich, wir sind ein zu kleines Land, als dass wir da etwas machen können. Wir müssen zuerst warten, was die EU beschließt. Und in der Zwischenzeit macht die Schweiz überhaupt nichts und sie kann auch nichts machen. Sie ist also auf die EU angewiesen, so wie sie übrigens auch auf die Arbeit von der NATO angewiesen ist und davon profitiert. Ich sage darum nicht, wir sollen in die NATO eintreten. Ich sage auch nicht, wir sollen in die EU eintreten. Aber hört doch mal auf, ewig unsere Nachbarn dermassen in die Pfanne hauen und ihnen mit Hass begegnen, weil ich erlebe das bei öffentlichen Auftritten.
Man kann es ja auch positiv sehen, wenn man nur noch Bürokratie als Argument sieht gegen die EU, dann funktioniert dafür alles andere gut. Eben das Zusammenspiel, die Verlässlichkeit, die Sie erwähnt haben, wo ja eigentlich sehr viel wichtiger ist, als ob es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Bürokratie gibt.
Ja, tatsächlich. Und das ist allenfalls zu viel Bürokratie. Ich will sie nicht einmal abstreiten, oder? Aber wir müssen uns doch jetzt nicht auf die Gurkennorm.
Es ist doch der Gipfel von dieser ganzen. Ja, genau. Sie haben vorhin Bürokratie der Schweiz angesprochen und Sie haben mir das letzte Mal gesagt, Sie würden gerne mal über das Thema Bürokratie diskutieren. Machen wir doch das. Wie erleben Sie, oder haben Sie auch als Bundesrat Bürokratie erlebt, dass Ihnen das jetzt so ein wichtiges Thema ist?
Vielleicht auch noch bevor ich Bundesrat war.
Das geht, nicht, ja. Sie sind ja mal Regierungsrat.
Ja, genau. Und ich war einmal Anwalt gewesen, oder? Und habe Leute vertreten, wo man vernünftige, vernünftige Entscheid gesucht hat, zusammen mit der Verwaltung, und festgestellt hat, wie oft sagt die Verwaltung, ja, sie haben eigentlich recht, aber wir haben da ein Merkblatt, wir müssen das und so machen. Interessant finde ich, dass die Bürokratie eigentlich von allen Politikern auf welchem Niveau auch immer attackiert wird.
Alle wollen sie abschaffen.
Alle wollen sie abschaffen und niemandem gelingt es. Genau. Das finde ich eigentlich das Interessante daran. Jetzt ist natürlich die Rechten oder die Enzen, die sagen natürlich, die Bürokratie ist ein Resultat von der Linken. Oder? Und die Linken sagen dann wieder, die Bürokratie ist ein Resultat von der ungehinderten Lobbyarbeit im Parlament, wo Einzelverbände ihre Interessen können durchsetzen und das möglichst im Detail machen.
Und was stimmt?
Beides, ja, an beidem ist ein bisschen etwas. Oder? Das ist, aber es ist nicht eine und allein oder eine Seite ist daran schuld, sondern was mir viel mehr Angst macht, ist, dass die ganze Mentalität auf Parlamentsebene, auch bei der bei der Exekutive zum Teil deren Bürokratie Vorschub leistet. Beim Gesetzgeber, also beim Parlament, habe ich es eben so erlebt, dass, und zwar schon, als ich nur im Parlament war, das ist jetzt nicht eine Kritik von der Exekutive ans Parlament, wenn ein Gesetz revidiert wird, dann hat jemand irgendetwas erlebt, entweder hat es einen Klient gesteckt oder er hat es selber in der Nachbarschaft erlebt. Er sagt, da habe ich einen Fall und der ist so und so. Und so ein Fall darf nie mehr vorkommen. Und darum muss dieser Fall jetzt auch in das Gesetz hineingewoben werden, damit so etwas nie mehr vorkommt. Wodurch das Gesetz dann um irgendwie 4 Absätze grösser wird. Aber sein Nachbar von der anderen Partei hat auch so einen Fall erlebt. Also wird es noch einmal 4. Am Schluss ist es ein riesen Gesetz, ein riesen Artikel,
wo früher
einfach ein allgemeiner Grundsatz war. Und der allgemeine Hauptgrundsatz hat eigentlich geheissen Treu und Glauben und Vertrauen. Oder? Und dann hat man es dem Gericht überlassen, das im Einzelfall dann anzuwenden, indem man auf den einzelnen Fall geschaut hat, wie ist das jetzt in dem einen Fall. Und indem das immer das Normengeflecht immer dichter wird, nimmt man erstens einmal das Gericht weg, dass sie nach dem gesunden Menschenverstand, nach Anhörung von der Parteien selbstverständlich, nicht willkürlich, können entscheiden. Das ist das eine, was auf der Gesetzesebene passiert. Das andere passiert dann aber auch bei den Verordnungen. Oder? Die Exekutive, die Regierungen, die müssen ja dann die Gesetze noch ausformulieren. Die müssen noch ein bisschen ins Detail gehen, müssen eine Verordnung machen. Und in diesen Verordnungen, da sind heute ganze Merkblätter und Handlungsanweisungen, also wie ein Lift soll funktionieren und weiss ich was alles. Und wenn neu mal umgebaut wird, dass noch ein WC muss auf die Straße gestellt werden und so. Man könnte ins Detail gehen. So dass am Schluss sind dann da Beamte und sagen, ja, ich muss zugeben, das ist jetzt ein Mist, was wir da machen müssen, aber man könnte nicht anders. Es steht da so in unserer Verordnung, wo zu einem Monster geworden ist, also etwa wie ein Rezept bei einem Medikament, wo man muss auseinanderfalten und ganz klein geschrieben, man kann es gar nicht mehr lesen.
Sie erzählen dort Sachen, die wir ja alle nachvollziehen können. Wir kennen das, je mehr Ereignisse, je mehr Streitfeld das es gibt, desto mehr grösser wird Gesetzgebung, Aufblasen und Merkblätter und so weiter und so fort. Dann sind wir ja eigentlich alle mitverantwortlich für das. Oder?
Das würde ich eben meinen. Und das ist genau das, was mich eben beängstigt. Oder? Dass man das Vertrauen nicht mehr hat, anderen, zum Teil sogar nicht einmal sich selber, einen freien Raum zu geben, wo man nachher Verantwortung wahrnehmen kann in einem einzelnen Fall. So eine Verantwortung wahrzunehmen, das ist zugegeben, es ist gar nicht so leicht. Oder? Man weiss immer, ja, jetzt, wenn man so entscheidet, dann nachher ist vielleicht die andere Partei ein bisschen benachteiligt und so weiter. Also, es ist nicht leicht. Aber das ganze Verantwortungsgefühl, oder, das wird einem weggenommen durch die wahnsinnige Normendichte.
Es wird abdelegiert eigentlich.
Und das ist jetzt... Das ist eigentlich ein Teil, oder? Das ist der, wo ich muss sagen, das sind alle, wo als Gesetzgeber oder in der Exekutive oder Chefbeamte, sind alle ein bisschen mitbeteiligt daran. Und das beängstigt mich, die Entwicklung von der Menschheit. Und jetzt kommt eben noch etwas dazu, was das Ganze noch verschärft. Das ist der ganze Automatismus, der insbesondere durch die Digitalisierung vorantrieben wird. Oder wir leben doch in einer Gesellschaft, wo wir darauf konditioniert werden, nur noch zu reagieren, anstatt dass wir vielleicht selber könnte eine Idee haben, wie man etwas macht. Und zwar ist das, wer heute geprüft wird, sei es in einer Schule, sei es in einer Universität, sei es als Fahrzeuglenker, hat man nur noch Multiple Choice, also man sagt, man kommt 3 oder 4 mögliche Antworten und darf eine ankreuzeln. Aber man kann selber das Problem gar nicht mehr lösen und selber angehen. Was wäre die vernünftigste Handlung? Nein, man reagiert. Und das durch unsere ganze Gesellschaft hat das übernommen. Alles ist so. Also sogar im Schauspielhaus Zürich. Oder da im Schauspielhaus Zürich, nach jeder Aufführung, kommt doch tatsächlich per Mail ein Fragebogen. Man soll jetzt das Theater bewerten. Eine Frage heisst dann, wie fanden Sie die Darsteller, wie fanden Sie die Schauspielerinnen und Schauspieler? Man kann aber nur antworten, entweder sehr gut oder sehr schlecht, und ein bisschen in der Mitte. Und man kann nicht sagen, die eine ist gut und der andere ist schlecht. Und so. Man kann nicht einmal zwischen den Schauspielern, das kann man nicht. Oder? Und so wird man konditioniert. Ja. Oder? Also eigentlich werden wir gehalten wie Schaf. Ja. Oder? Wie Schaf, wir müssen in ein Gitter reingehen und dann dürfen wir noch, wie Konsumenten, mehr oder bäh entscheiden, welches Produkt das wir lieber wollen.
Ich bringe jetzt gerade noch einen anderen Aspekt rein, wo ich in einem ähnlichen Zusammenhang so ähnliche Erkenntnisse gehört habe. Wir haben immer mehr junge Menschen oder überhaupt Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und eine der Ursachen könnte allenfalls sein, dass die Jungen nicht mehr lernen, Verantwortung zu übernehmen, sondern quasi ihre Erkrankung wie einen Psychiater abdelegieren. Du musst mir jetzt helfen. Geht denn das in die gleiche Richtung? Man gibt den gesunden Menschenverstand ab. Wir werden gar nicht mehr zu Persönlichkeiten angeregt, unseren gesunden Menschenverstand zu aktivieren.
Ja, tatsächlich sehe ich da parallel. Man muss dann immer aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie in die Falle trampt und sagt, wir sind alle schon psychisch krank. Ja. Oder das will ich da damit auch nicht gesagt haben. Aber die Konditionierung darauf, nur noch reagieren können, statt zu lernen, wie man selber verantwortungsvoll mit einem Problem umgeht, indem man die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen oder innovativ eine ganz andere Lösung, als einem da vorzeichnet wird, könnte finden. Mhm. Und das kann man ja heute nicht mehr. Oder man kann dann ganz oft kann man nicht mehr sagen, ja, es gibt da noch eine dritte Variante. Geht nicht, kann nichts machen. Man muss den Fragebogen durchmachen und sonst kommst du beim Examen nicht durch, weil das wird dann alles, das ist ja dann nicht ein weiser Lehrer, der am Schluss noch die Einzelfragen anschaut, sondern auch das ist wieder ein Automatismus. Oder? Es erleben viele Leute, die im Internet, aufs Internet jetzt eigentlich nur noch reagieren können.
Kommen wir noch ein bisschen auf das Thema Leadership und Bürokratie. Kann man sich hinter der Bürokratie verstecken, um nicht müssen, unangenehme Entscheidungen zu treffen oder ihr politisches Geschäft ein bisschen vor sich anschieben, weil es unangenehme, ja, man hat vielleicht Angst vor der Wiederwahl, wenn es ein unangenehmes Thema ist?
Ja, ich sehe jetzt weniger Politiker in einem Parlament als die Beamten, die eine Verordnung müssen anwenden. Das sind dann zwei Sachen. Einerseits können sie sich verstecken, indem sie sagen, ja, ich kann nichts dafür, es steht da so.
Ja, die Beamten sind manchmal auch Berater von den Politikern.
Das ist das eine, aber das andere ist, dass sie oft sagen, ja, das stimmt eigentlich nicht, aber ich kann nicht anders. Und das zeigt dann, wie die Normendichte oder eben die Digitalisierung die Leute alle, auch die, die eine andere Lösung möchten, in die Geiselhaft nimmt und sie sich selber unterwirft.
Und das hat ja dann auch die Folge, dass dann vielleicht die Gesellschaft nicht so in die politische Entscheid vertraut, weil man ja eben bürokratische Hürden vor sich antreibt und eben nicht wirklich vorwärts macht. Ich denke jetzt eher ein bisschen an die deutsche Politik, die im Moment mit sich hadert, ständig von Reformen erzählt und nicht vorwärts kommt, weil sich gegenseitig und ständig auch aus Bürokratiegründen im Weg steht. Und damit das Vertrauen der Bevölkerung natürlich auch arg in Mitleidenschaft
zieht. Ja, also ich selber bin jetzt nicht, diesen Sprung kann man durchaus auch noch machen. Oder? Vor allem, ja, es wäre dann nur noch mal eine Potenzierung von der Entscheidungsunfähigkeit, die einem angelehrt worden ist. Oder? Ich finde, man müsste unter Umständen sogar gegen ein Wortlaut vom Gesetz können entscheiden und man soll auch dagegen entscheiden. Das ist in der Rechtsphilosophie ist das ein wichtiger Bestandteil, contra legem, sogar gegen das Gesetz. Das heisst nicht willkürlich, oder? Das darf natürlich, das ist die Gegengefahr, oder? Wenn natürlich nur noch ganz offene Normen sind, dann kann das auch missbraucht werden. Ja. Aber man darf nicht immer gerade nur mit Missbrauch rechnen, sondern muss auch ein vernünftiges Mittelmaß sein. Und jetzt ist das vernünftige Mittelmaß überhaupt nicht gewährleistet. Und jemand, der ein Gesetz anwendet, gehört immer auch dazu, dass er das Gesetz in Frage stellt. Oder? Dass er sagt, ja, ist das sinnvoll? Ja, was haben denn die eigentlich so gedacht, wo sie das Gesetz gemacht haben und das hinterfragt und sagen, ja, halt, die haben das falsch formuliert. Sie haben nämlich etwas ganz anderes und so weiter. Aber das ist, noch einmal, ich will nicht der Willkür das Wort reden, sondern ich will der Innovation und dem Mitdenken und dem kritischen Hinterfragen von einer Norm das Wort reden.
Und auch dem kreativen Spielraum, wo man vielleicht in einem gewissen Rahmen
genau
kann
das meine ich, genau das meine ich damit.
Sie haben selber in einer Rede kürzlich ein Ereignis mit dem Adolf Ogi beschrieben, wo ich musste schmunzeln. Und ich fände es schön, wenn Sie es noch mal erzählen. Da geht es nämlich um den Besuch aus China, chinesische Delegation, ich weiß nicht, war es sogar der Staatspräsident, wo der Adolf Ogi Leadership bewiesen hat, weil er sich nicht an die protokollarischen Gepflogenheiten gehalten hat und damit hat können, eine Situation, die zu eskalieren drohte, hat können retten. Können Sie kurz davon erzählen?
Also die Geschichte kennt man mehr oder weniger. Der chinesische Präsident war auf Staatsbesuch in der Schweiz. Es hat schon ein erstes grosses Ärgernis gegeben. Demonstration von Exil-Tibeter gegeben. Das hat der chinesische Präsident natürlich beleidigt, oder? Wo er da empfangen worden ist. Ist dann ins Bundeshaus und ist schon dort. Er hat ihr habt einen Freund verloren. Also die Schweiz hat einen Freund, nämlich China, verloren. Aber ist ein weiteres Malheur passiert. Unentschuldbar, oder? Das Protokoll hat der chinesische Präsident dann falsch an die falsche Stelle vom Tisch geführt, unten am Tisch statt oben am Tisch, ist für einen Staatspräsidenten aus einem asiatischen Land eine schwere Ehrverletzung. Er wollte gehen, ist aufgestanden und hat seine Mannschaft gesagt, ich brich den Staatsbesuch ab. Oder? Und der Adolf Ogi hat dann sehr spontan, hat er ihn am, wo er schon gestanden ist, hat er ihn am Arm oben abgezogen auf den Tisch und hat gesagt, hören Sie, Herr Präsident, das ist wirklich eine furchtbare Geschichte passiert, wir müssen uns entschuldigen, das ist ein Fehler, es tut uns leid. Schauen Sie, ich habe da und zieht aus der Tasche einen Kristall und der Kristall ist 1000 Jahre alt und so weiter. Jedenfalls ist der chinesische Präsident dermassen verblüfft gewesen, weil ihn zieht niemand an, mehr auf den Tisch oben runter, oder?
Also das kann nur der Herr Ogi.
Seit seiner Mutter, als er ein Kind war. Und was ich da dran... Und er ist ja dann geblieben, oder? Die Geschichte muss man eben noch fertig sagen, er ist nachher geblieben und immerhin ist der Staatsbesuch nicht abgebrochen worden. Was ich wollte sagen, ist, der Ogi war gar nicht Bundespräsident gewesen, aber er hat nicht überlegt, wer ist jetzt da zuständig, was macht man, sondern er hat einfach gehandelt, intuitiv gehandelt. Und es hätte auch schief gehen können, aber es ist eben nicht schief gegangen. Und damit will ich eigentlich sagen, intuitives Handeln und sich nicht unbedingt immer an die Regeln halten, das kann sehr vieles bringen. Da gibt es noch hunderte von anderen Beispielen. Das ist jetzt einfach, er ist jetzt schon ja, längere Zeit her und darum kann man darüber auch wieder schmunzeln.
Ja. Oder kann man sagen?
Ein ähnlicher Vorfall ist passiert, da kommt der Kofi Annan in die Schweiz, auch eine Art Staatsbruch und sagt, oh, ich freue mich so, jetzt sehe ich nämlich wieder meine Frau, die ist nämlich jetzt 3 Wochen in Schweden gewesen und ich bin 3 Wochen in Ghana gewesen und da sehen wir uns wieder. Und beim Mittagessen könnte nebenan sitzen. Kommt das Protokoll und sagt, das geht nicht, sie sitzen nicht neben ihrer Frau, das Protokoll hat einen anderen Tisch. Und ich habe gesagt, oh, jetzt habe ich mich aber so gefreut. Und ich habe gesagt, ja komm, sitzen Sie doch neben Ihrer Frau. Das geht nicht!
Hat wer gesagt?
Ja, die Protokollchefin, oder? Und dann habe ich gesagt, so fertig. Und habe die Kärtchen einfach austauscht, dass die nebeneinander sitzen. Und worauf sie sich vor mir aufbündet. Das ist gegen das Protokoll! Und das sind Leute, die einfach sturen an einer Verordnung oder ein Reglement oder weiss ich was feststellen, nicht der Sinn dahinter gesehen.
Das grosse
Ganze. Was macht man? Das ist, wenn man einen Gast hat, dann macht man doch dem Gast das zu lieb. Oder? Und muss sich nicht an einer Norm heben. Und die Normen, die machen unsere Gesellschaft kaputt.
Genau, ja. Die Frage ist, was ihre Rolle ist, was ihre Pflicht ist. Oder muss sie das Protokoll einhalten? Oder
Ihre Verantwortung ist, dem Gast zu beherbergen und gastfreundlich zu sein.
Sind wir wieder bei der Verantwortung?
Und nicht eine Verordnung einzuhalten. Mhm.
Sind wir wieder beim Thema Verantwortungsbewusstsein?
Ja, das ist es. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Verantwortung nicht heisst, dass man ein Reglement anwendet und dann noch beleidigt tut, wenn jemand dem Reglement auf den Grund geht. Aber eben, es gibt so viele Leute, die Verantwortung gar nicht mehr kennen.
Mhm. Oder falsch verstehen.
Ja, oder überhaupt nicht verstehen.
Kann man sagen, Bürokratie ist ein bisschen das Gegenteil von Leadership, von Vertrauen, von Mut, von Kreativität?
Ja, das ist...
Ja, so ein bisschen im Sinn von, eben, man kann sich hinter Regeln verstecken.
Es geht immer darum, ob Leadership ist das eine, oder? Das andere sind aber auch die Leute selber, die Normen. Ich bin Verkehrsminister, bin für das Strassenverkehrsrecht. Und ich habe immer wieder gesagt, eigentlich lenkt es, wenn man müsste gar kein Gesetz machen, man vielleicht mal, ob man Rechts- oder Linksverkehr hat. Oder das wäre auch, da könnte das Parlament, da könnte man also schaurig gut streiten, Rechts- oder Linksverkehr. Aber damit man weiss, wer Vortritt hat. Mhm. Das ist richtig. Aber alles andere wäre gar nicht nötig, wenn die Leute vernünftig würden. Man weiss doch, dass wenn man durch eine Quartierstrasse fährt, könnte ein Kind hinter einem, also fährt man nicht mit 60 durch die, also nein, dann muss man nur 30er-Zone machen. Ist eigentlich absolut überflüssig, wenn alle Leute eigenverantwortlich, vernünftig hinter dem Steuer wären.
Was im Umkehrschluss würde heissen, dass sie finden, die Leute sind nicht eigenverantwortlich, nicht vernünftig.
Ja, und das ist eben eine Spirale, die sich so ergibt. Oder? Ich will jetzt nicht einfach sagen, die Leute sind die Leute. Also, da würde ich auch dazugehören, muss ich immer betonen. Oder? Sondern indem man so konditioniert wird, nur noch das Gesetz einzuhalten und jetzt da eben jede Verordnung. Und dann denkt man, ja, sobald nicht mehr 30er-Zonen ist, jetzt kann ich mit 50 in der Stadt, oder? Und kaum ist man nicht mehr in der Stadt, jetzt kann ich mit 80 oder 120, je nachdem. Vielleicht müsste man noch ein bisschen weiter nur mit 30 fahren, weil es eine gefährliche Straße ist. Mhm. Also das ganze verantwortungsvolle Denken, das wird durch eine Überreglementierung ausgehebelt. Mhm. Und verändert am Schluss der Mensch.
Und wir sind aber immer noch nicht auf den Schluss gekommen, was kann man denn jetzt dagegen tun? Also gegen so viel Bürokratie. Sie haben es selber gesagt, alle Parteien würden gerne Bürokratie abschaffen.
Ich finde, keine hat es geschafft. Zurück zu weiten Formulierungen. Oder? Ich habe vor die Formulierung der Treu und Glauben gesagt. Also unser Zivilgesetzbuch 1911, das ist mustergültig, oder? Der freie Raum, der da nicht nur einfach dem Richter, sondern auch den Parteien oder sagen wir jetzt Vereinsmitglieder oder Vertragsparteien, so habe ich gemeint, ja, nicht politische Parteien gemeint, Vertragsparteien, oder? Wo Treu und Glauben und Vertrauen einander sollen entgegenbringen. Auf das müsste man wieder zurückkommen. Aber gell, das ist jetzt ein frommer Wunsch, wenn ich das sage. Ich leide ja unter dieser Bürokratie.
Man kann auch sagen, das Leben ist generell komplizierter geworden. Die Ansprüche sind höher. Man muss mehr regulieren, weil man sonst einfach schon wegen der Grösse und der Masse von Menschen vielleicht das gar nicht anders kann. Regeln.
Natürlich muss man, das einfachste Beispiel ist das Strafgesetzbuch. Man könnte natürlich sagen, ja, wenn alle Leute vernünftig sind, gäbe es auch kein Verbrechen. Aber das ist eben nicht so. Es gibt eben Vergehen und Verbrechen und es braucht eine Strafe und es braucht eine Polizei, die das umsetzt. Also so naiv, dass ich würde sagen, wir brauchen höchstens noch moralische Vorschriften, aber keine gesetzliche. So naiv bin ich, nicht einmal ich, oder?
Aber es ist ein Appell ein bisschen an den gesunden Menschenverstand, dass wir ein bisschen den wieder mehr brauchen und unsere Freiheit auch nutzen.
Es bedauert, dass er uns die ganze Zeit weggenommen wird. Ja. Oder?
Eine kleine Frage noch. Der Adolf Oggi hat zwar spontan reagiert mit dem Kristall, aber er hat ihn im Sack gehabt. Sprich, er war auf brenzlige Situationen vorbereitet gewesen, könnte man jetzt sagen. Moritz Leuenberger, haben Sie auch so einen Kristall im Sack? Also im übertragenen Sinn?
Im übertragenen Sinn, ja. Also ich habe das Beispiel auch ausgeweitet und gesagt, man kann sich nicht auf jede Situation einstellen, weil nicht jede Situation ist voraussehbar oder planbar oder erahnbar. Es ist immer wieder etwas anderes. Aber man muss sich dauernd mit seiner ganzen Umgebung, mit der Gesellschaftspolitik auseinandersetzen. Man muss eigentlich immer die Antennen draus haben, sich immer denken, was könnte passieren, was würde ich machen, wenn das passiert, was passiert, wenn jemand anders, das, was ich jetzt da entscheide, das falsch interpretiert. Also die geistige Beweglichkeit, die gehört eigentlich bei einem Politiker sowieso dazu, aber auch sonst bei einem Menschen. Und je nachdem, was dann passiert, ist man irgendwie schon so, ist der Adrenalinspiegel schon so hoch, dass man dann doch etwas Adäquates findet. Ich nehme ein Beispiel. Es kann dann auch eine falsche Reaktion sein, aber das ist dann gar nicht so schlimm. Das wird nämlich entschuldigt.
Oder Fehler dürfen wir machen.
Ja, oder? Ein Beispiel, Gramontana. Mhm. Oder hat der Gemeindepräsident, kaum ist es passiert, hat er gesagt, am meisten betroffen sind eigentlich seine eigene Gemeinde. Jetzt ist das natürlich dann zu Recht, vor allem der Opfer, in falschen Hals gekommen und gesagt, ja, also wir sind am meisten betroffen. Da haben Sie absolut recht, aber man müsste sich sagen, ja, wenn er das am ersten Tag in der Aufregung sagt, so grauenvoll ist jetzt das gar nicht gewesen. Aber er hat es 3 Wochen später an einer wohl vorbereiteten Medienkonferenz wieder gesagt, nach Konsultation von einer PR-Firma, also ich länger an den Kopf, wer das war und noch Geld dafür bekommt. Dann ist es eben unentschuldbar. Und das ist unentschuldbar. So kann bis nachher zu repetieren, einfach ja. um Recht zu behalten und den Fehler, den man gemacht hat, noch einmal zu sagen.
Genau.
Oder also, da braucht es eben auch immer ein bisschen Beweglichkeit, auch sich selber gegenüber, dass man nicht einfach stur sagt, ja, mal, ich habe Recht und ich bin da resistent. Nein, dass man es ein bisschen beweglich zurückgeht und sagt, ja, da habe ich jetzt vielleicht etwas falsch gemacht, das muss ich neu interpretieren.
Kann ich noch mal auf den Kristall zurückkommen? Habe ich es jetzt richtig verstanden? Ihren Kristall ist eigentlich, sind Ihre Antennen, die Sie haben, zum Spüren, auf Unvorhergesehenes zu reagieren.
Ja, sehen Sie, ich habe nicht gewusst, dass Sie mir am Anfang von diesem Podcast jetzt mit der EU Fragen über die EU stellen. Keine Ahnung. Aber da ich doch immer ein bisschen daran denke, habe ich dann gleich gewusst, was sagen. Oder? Ja. Also es ist irgendwie die Beweglichkeit, Die muss da sein und die Beweglichkeit die ergibt sich durch, ich sage jetzt Erfahrung. Erfahrung meine ich nicht einfach, weil man älter geworden ist, sondern weil man schon öfters vielleicht einen Fehler gemacht hat. Schauen Sie, jetzt, Sie haben mir am Anfang etwas, ich weiß es gar nicht mehr richtig, über die EU gefragt. Ich bin nicht darauf vorbereitet gewesen. Vor 50 Jahren hätte ich vielleicht einer Journalistin, die so eine Frage gesagt hat, Sie, das haben wir überhaupt nicht abgemacht, was fällt denn eigentlich ein? Aber jetzt, das habe ich daraus gelernt, nein, das kannst du nicht, ich darf fragen, was sie will, und dann, wenn wir es nicht abgemacht haben. Und so lernt man vielleicht von Fehlern, die man selber in der Reaktion gemacht hat und tut jetzt neu. Und von daher muss man einfach immer präsent sein.
Sie
und
sich gewachsen. Selber
bin, ja, das an meinen Fehlern sagen, bin ich gewachsen.
Ja.
Weil ich so viele Fehler gemacht habe, bin ich eben noch gut gewachsen.
Und darum immer noch schlagfertig und eben auch für jede Frage bereit. Mein Anliegen war natürlich, auf Bürokratie zu kommen, über das Bürokratiemonster
EU. Ich mache ja keinen Vorwurf.
Nein, das ist aber wunderbar. Sie haben wollen über Bürokratie reden, beziehungsweise es war ein Vorschlag von Ihnen. Sie wären eben, wie Sie sagen, auch für alles andere Tag war. Gibt es ein Thema, das wir das nächste Mal miteinander diskutieren könnten, das Ihnen am Herzen liegt?
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Jetzt habe ich Sie gerade überrumpelt.
Ja, nein, und zudem ist denn das, ich weiß jetzt nicht, in 1-2 Monaten und was denn bis dort wieder los ist, oder das wissen wir nicht. Aber es könnte sein, dass doch noch irgendetwas passiert. Oder? Und dann am besten ist natürlich, wenn man auf die aktuelle Situation, wenn man die kann aufnehmen kann, das ist immer am besten.
Das ist
ich bekomme auch jetzt gerade wieder Vorschläge für eine Rede in einem Jahr. Und das sage ich, oft sage ich, nein, ich will gar nicht auf so lange rausplanen. Und vor allem will ich nicht jetzt schon das Thema wissen, ja. Oder? Weil das ist bis dann vielleicht komplett überholt.
Dann ist ihr Interesse vielleicht auch ganz an einem anderen Ort.
Und auch. Vor allem auch von den Leuten, die dann kommen.
Ja,
oder?
Mit einem weiteren Gesprächsgast, der bei mir ist, Simon Jacobi, Medienschaffender und Gründer von Zürich.ch. Wir haben auch schon ein Thema definiert, oder wenn wir darauf eingehen. Und es passt eigentlich auch gerade ein bisschen zu Ihnen. Und vielleicht möchten Sie uns noch etwas mit auf den Weg geben, nämlich das Thema Anti-Zürich-Reflex. Sie sind ja ein waschechter Zürcher.
Ja, gell. Also, ich bin in Biel aufgewachsen, habe das breiteste Berndeutsch geredet, nachher nach Basel gekommen, in Basel ausgelachen worden, weil ich ein Berner bin. Oder dann, also im Lateinischen Unterricht habe ich, wenn ich sage «errare humanum est», haben sie mir in Basel, hat der Lehrer vor der Klasse gesagt, «man sagt errare humanum est». Die Lateiner haben einen Halszäpfler gehabt. Und ich bin vor der Klasse ausgelachen worden. Meine Reaktion, ich habe ein aristokratisches Teig-Baseldeutsch gelernt und habe Baslerisch geredet wie niemand. Und so bin ich nach Zürich gekommen.
Okay.
Und dann
wissen dann Sie über den Anti-Zürich-Reflex ja fast noch mehr. Also dann können Sie ja Zürich eigentlich
ja, also, auch aus verschiedenen Worten. Als ich gesagt habe, ich hätte gerne mal Zwiebelnwein. Sie meinen einen Böllenflaben. Aber das habe ich dann auch gelernt mit der Zeit. Und also, ich bin eigentlich als Basler und Berner sehr gut aufgenommen worden in Zürich. Also Zürcher sind da sehr, sehr tolerant. Aber Sie haben ja vom Anti-Zürich-Reflex geredet. Den habe ich natürlich erlebt. Ja, also nicht gegen mich.
Ja,
oder?
Ich meine,
nicht
als so, Vertreter von
als
Zürich.
Als Reaktion habe ich es schon erlebt.
Inwiefern,
im Parlament.
Vielleicht? Ja.
Ja, es ist halt, verstehen Sie, jede Region ist stolz auf sich selber und hat ein bisschen Angst, von den Grösseren überfahren zu werden. Das gilt in allererster Linie mal in der Beziehung Romans und Deutschschweizer. Es passiert nachher im Verhältnis Stadt und Land und Zürich ist halt, das ist die Wirtschaftsmetropole, zum Teil. Es gibt viele Zürcher, die sehr selbstbewusst sind.
Können Sie verstehen, dass es eine gewisse Ablehnung gibt?
Ja, ich habe das miterlebt und davon lebt natürlich auch die Schweiz, von diesem Antagonismus. Oder, und
trotz Kleinräumigkeit.
Von den Auseinandersetzungen. Also, das ist in anderen Ländern nicht anders. Also zwischen Paris und im übrigen Frankreich.
Okay.
Wobei, also Zürich ist nicht Paris, oder? Also wir sind ja kein zentralistisches Land.
Das ist richtig.
Das habe ich jetzt
richtig.
Auch wieder nicht gesagt damit.
Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie da gewesen sind. Wunderbares, erfrischendes Gespräch über Bürokratie, auch das geht. Und ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Herzlichen Dank, Moritz Neuenberger.
Danke auch.
Und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie so ganz unbürokratisch am Gespräch teilgenommen haben. Mein nächster Gast wird Saida Keller-Messali sein. Sie ist Islamismus-Spezialistin. Wir werden sicher auch zum aktuellen Fall bzw. zu den Messerattacken in Winterthur Ende Mai diskutieren.